Später brachen sie von Elim wieder auf. Am 15. Tag im zweiten Monat nach ihrem Auszug aus Ägypten erreichte die ganze Gemeinschaft der Israeliten die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Sinai liegt. Dort in der Wüste begehrten sie alle gegen Mose und Aaron auf. «Hätte der Herr uns doch lieber in Ägypten sterben lassen», schimpften sie. Dort saßen wir wenigstens vor vollen Fleischtöpfen und konnten Brot essen, bis wir satt waren. Aber ihr habt uns von dort herausgeführt und in diese Wüste geschleppt, um uns alle zusammen verhungern zu lassen. Da sagte der Herr zu Mose, «Du wirst sehen, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen.» Die Israeliten sollen jeden Morgen vor das Lager hinausgehen und sammeln, was sie für den Tag brauchen, aber nicht mehr. So stelle ich sie auf die Probe und sehe, ob sie nach meinen Weisungen leben wollen oder nicht. Wenn sie am sechsten Tag der Woche feststellen, wie viel sie gesammelt haben, wird es doppelt so viel sein, wie an den anderen Tagen. Mose und Aaron sagten zu den Israeliten, «Heute Abend werdet ihr erkennen, dass es der Herr war, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Und morgen früh werdet ihr sehen, wie herrlich er ist. Ihr werdet seine Herrlichkeit daran erkennen, wie er eure Auflehnung gegen ihn beantwortet. In Wirklichkeit begehrt ihr nämlich nicht gegen uns auf, wir sind unbedeutend.» Mose fuhr fort. «Er wird euch heute Abend Fleisch zu essen geben und morgen früh Brot, bis ihr satt seid. So beantwortet er eure Auflehnung gegen ihn. Eure Vorwürfe richten sich ja nicht gegen uns, wir sind unbedeutend, sondern gegen den Herrn.» Dann wandte sich Mose an Aaron und sagte zu ihm, «Befiehl der ganzen Gemeinschaft der Israeliten, versammelt euch und tretet vor den Herrn, denn er hat eure Vorwürfe gehört.» Während Aaron diesen Befehl an alle Israeliten weitergab und die Leute sich mit Blick zur Wüste aufstellten, erschien dort die Herrlichkeit des Herrn in der Wolke. Der Herr sagte zu Mose, «Ich habe die Vorwürfe der Israeliten gehört. Richte ihnen aus, heute Abend könnt ihr Fleisch essen und morgen früh werdet ihr Brot bekommen, bis ihr satt seid. Daran sollt ihr erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin.» Und so geschah es dann auch. Am Abend zogen Wachteln heran und bedeckten das ganze Lager. Am nächsten Morgen lag eine Tauschicht rings um das Lager. Und als der Tau verdunstet war, kamen auf dem Wüstenboden hauchzarte, körnige Gebilde zum Vorschein, so fein wie raureif. Als die Israeliten sie entdeckten, fragten sie einander, «Was ist das denn?» Sie konnten sich nicht erklären, was es damit auf sich hatte. Mose gab ihnen zur Antwort, «Das ist das Brot, das euch der Herr zum Essen gegeben hat.»
Ja, in der heutigen Predigt soll es um Dankbarkeit gehen. Und ich habe diesen Bibeltext ausgesucht. Ihr habt ihn jetzt gehört und hört wahrscheinlich noch nicht so viel von Dankbarkeit daraus. Das ist ein Negativbeispiel. Die Israeliten waren unzufrieden mit ihrer Situation, auch nicht zum ersten Mal. Und wir werden hier ja in diesem Bibelabschnitt dahin geführt, dass sie, wie es Dave auch schon gesagt hat, gerade ausgezogen waren aus Ägypten. Sie waren in der Wüste unterwegs, sie hielten sich in diesem Ort, der hieß Elim, auf. Dort gab es Palmen und Wasserquellen, lesen wir im Kapitel davor. Also es muss irgendwie sowas wie eine Oase gewesen sein. Dort ging es ihnen wahrscheinlich auch recht gut. Sie hatten genug dort zu essen und zu trinken. Und jetzt kamen sie in die Wüste Sin. Das ist dann so der Wüstenabschnitt, eigentlich schon fast kurz vor dem Berg Sinai, unten an dem Zipfel, wenn man Ägypten hier im Norden hat. Ja, und dort tun sie das, was sie gut konnten. In der Übersetzung, die David vorgelesen hat, da lesen wir vom Auflehnung gegen Gott. Im Original heißt es ja hier Murren, oder wir würden es heute aufs Deutsche übersetzen, Jammern, Meckern. Im Schweizerdeutschen Chlöne. Oder wie sagt man auf Obwaldnerdeutsch? Motze, das sagt man im Schwäbischen auch. Okay, wir reden von Motzen. Das taten sie, sie waren darin Profis. Und zwar nicht nur ein paar, sondern wir lesen in Vers 2 die ganze Gemeinde. Sie murrten bereits damals, als Mose zum ersten Mal beim Pharao war und sie mehr arbeiten mussten. Sie motzten dann, als sie ausgezogen waren, vom Roten Meer standen und Mose den Vorwurf vorbrachten, dass er sie dort nur hingeführt hatte, dass sie sterben. Und dann motzten sie wieder bei Mara, weil sie dieses bittere Wasser zu trinken hatten. Für die Israeliten war das ein ernsthaftes Problem, diese Motzerei. Ich glaube, wir nehmen das gar nicht so tragisch wahr, was sie hier taten, weil wir selbst gut damit vertraut sind im Motzen. Unsere Umstände zu beklagen. Murren, jammern, beklagen ist aus biblischer Sicht Sünde. Und darauf möchte ich ein bisschen eingehen anhand von diesem Negativbeispiel der Israeliten. Und an dieser Stelle ist mir wichtig, auch noch zu unterscheiden von dem Klagen, was die Bibel auch kennt, in einem guten Sinn, in einem richtigen Sinn, in einem göttlichen Sinn, in einem Sinn, der dem Willen Gottes entspricht. Als Menschen kommen wir immer wieder in Lebenssituationen hinein, die herausfordernd sind, die schwierig sind, die uns Ängste bereiten, wo wir trauern. Und in diesen Momenten gibt es wahrscheinlich nichts Richtigeres, als Gott unser Leid zu klagen. Wie es zum Beispiel die Psalmschreiber oft taten, David in Psalm 88, der zu Gott ausruft, Herr, wie lange noch? Biblisches Klagen hat aber das Kennzeichen, dass es etwas von Gott erwartet. Biblisches Klagen ist ein demütiges Umhilfeschreien. 1. Petrus, Vers 5, da finden wir eine gute Definition, eine gute neutestamentliche Definition von Klagen. Ich möchte es kurz mit euch aufschlagen. 1. Petrus 5, Vers 6, da heißt es, so demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, auf dass er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Klagen bedeutet, alle unsere Sorgen auf ihn werfen, mit dem Wissen, dass er besorgt ist um uns. Also biblisches Klagen im positiven, guten Sinn hat diesen erwartungsvollen Moment. Gott greift zur rechten Zeit ein. Was die Israeliten hier machten, ist nicht dieses göttlich gewollte Klagen. Nein, es ist Murren, Jammern, Motze. Und damit versündigen sie sich gegen Gott. Was hier passiert ist, einfach nur ein Murren von unzufriedenen Menschen gegen Gott, ohne dass sie eigentlich groß Hilfe erwarten. Und das macht Mose hier auch unmissverständlich, dass es hier ja nicht ein Murren, Klagen gegen Mose und Aaron war, sondern er erwähnt es mehrmals, hey, was sind wir schon? Es geht ja gar nicht um uns. Euer Gemotze richtet sich gegen Gott. Vers 7. Was sind wir, dass ihr gegen uns murrt? Euer Murren richtet sich in Wirklichkeit gegen Gott. Ich möchte diesem Begebenheit von 2. Mose 16 gern Psalm 78 entgegenstellen. Dort tut Asaf, der den Psalm geschrieben hat, tut quasi eigentlich das, was damals passiert ist, ein Stück weit auslegen. Und ich möchte zunächst mal ein paar Verse aus Psalm 78 lesen, wo deutlich wird, wo quasi die Bibel sich selber hier auslegt an dieser Stelle. Psalm 78, die Verse 12 bis 18. Psalm 78, 12 bis 18. Er tat Wunder vor ihren Vätern im Lande Ägypten, dem Gebiet Zoans. Er spaltete das Meer und ließ sie hindurchgehen. Er ließ das Wasser stehen wie einen Damm. Er leitete sie des Tages mit der Wolke und die ganze Nacht mit dem Licht eines Feuers. Er spaltete Felsen in der Wüste und tränkte sie reichlich wie mit Urfluten. Er ließ Bäche hervorkommen aus dem Felsen und Wasser herablaufen wie Flüsse. Doch sie fuhren weiter fort, gegen ihn zu sündigen, sich gegen den Höchsten widerspenstig zu zeigen in der Wüste. Sie versuchten Gott in ihrem Herzen, indem sie Speise forderten für ihre Gelüste. Gewaltig, was hier eigentlich deutlich wird durch Psalm 78 nochmal verstärkt, was hier passiert. Jammern, motzen, vor allem wenn es gegen Gott gerichtet ist, ist keine Lappalie, sondern es ist Sünde. Es offenbart unser widerspenstiges Herz gegen Gott. Jammern ist eine Rebellion unseres Herzens gegen Gott, eine Rebellion gegen die Tatsache, dass Gott gütig ist, zur rechten Zeit versorgen wird mit dem, was wir brauchen und das in Fülle. Die Israeliten wandten sich an Mose und Aaron, aber in Wirklichkeit richtete sich ihre Gemotze an Gott. Wenn du deine missliche Lage deinem Ehepartner, deinem Freund, deinen Kindern, deinen Eltern, deinem Chef, deinen Arbeitskollegen an den Kopf wirfst, dann richtet sich dieses Gemotze auch und vor allem an Gott. Weil er derjenige ist, der dich ja als einziger aus dieser Situation herausholen kann und eingreifen könnte. Unser Jammern entlarvt eine Herzenseinstellung gegenüber Gott. Wer viel meckert, erwartet wenig von Gott. Nochmals hier an der Stelle. Wenn dein Leiden und dein Schmerzen zum Ausdruck kommen muss, weil es in dir drin brennt, dann ist es gesund für dein Herz, wenn du es tust in Form des Klagens, wie es in den Psalmen zum Beispiel vorgelebt wird. Dieses biblische Klagen ist ein Rechnen mit Gottes Hilfe. Aber wenn du jammern, motzen, meckern tust und darin versinkst, dich um dich selbst drehst und fast in deinem eigenen Selbstmitleid versinkst, dann ist es Sünde und Rebellion gegen Gott. Rebellion gegen die Güte Gottes. Es entlarvt ein unzufriedenes Herz, das sich nicht helfen lassen will. Jetzt könnte ich an dem Punkt ja schon sagen, okay, an der Predigt geht es ja um Dankbarkeit. Wir haben dieses Negativbeispiel, wir analysieren, was eigentlich passiert, wie schnell wir in diese Falle reintappen von der Unzufriedenheit und anfangen zu meckern. Ich möchte es aber noch weiterführen anhand von 2. Mose 16. Was sind denn so Kennzeichen von der Unzufriedenheit? Wie können wir vielleicht an einem früheren Punkt merken, dass wir unzufrieden werden und uns davor bewahren zu meckern? Drei Kennzeichen möchte ich da nennen. 2. Mose 16, nochmals Vers 3. Und die Söhne Israels sagten zu ihnen: Wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in die Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. Das erste Kennzeichen, das ich hier erwähnen möchte, ist, die Israeliten verfälschten die Vergangenheit. Das können wir hier bei ihnen ganz gut so beobachten, nach dem Motto, früher war alles besser. Sie hatten Ägypten erst ein paar Wochen verlassen, aber vergessen, in welchem Zustand und in welchem Stand sie in Ägypten gelebt hatten. Dort gab es für sie Sklaverei. Sie waren verknechtet. Aber sie meinen, wir hatten es früher besser. Sie saßen da um die Fleischtöpfe und aßen Brot bis zur Sättigung. Aber wenn man mal noch ein bisschen vorblättert, 2. Mose 2, Vers 23 aufschlägt, da klingt es ganz anders, als sie noch in Ägypten waren. Die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Zurück in die guten alten Zeiten. Jetzt ist alles viel schlechter. Ich möchte ehrlich sein, ich kenne diesen Gedankengang irgendwie aus meinem Leben auch, wenn ich immer mal wieder so besonders herausgefordert bin über den Rollen, die ich jetzt inzwischen habe, als Ehemann, als Vater, als Pastor. Da wünsche ich mich schon auch ab und zu mal in die Zeit der Jugend zurück, wo ich diese ganze Verantwortung noch nicht getragen habe. Und dabei vergesse ich dann, dass ich eigentlich durch das, wo ich alles schon durchgegangen bin, wo Gott mich auch auf Wege des Lernens gesetzt hat, schon viel wachsen durfte und heranreifen durfte. Früher war nicht alles besser. Auch bei mir gab es nicht diese goldenen Zeiten. Die existieren in Wirklichkeit gar nicht. Ein Kennzeichen von diesen sündigen Beklagen oder wenn es Unzufriedenheit umschlägt in Sünde, ist, dass wir die Vergangenheit verfälschen. Israel übertreibt aber auch als zweites die Gegenwart. Nochmal Vers 3 hier, denn ihr habt uns in die Wüste hinausgeführt, um diese ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Die Gemeinde unterstellt hier dem Befreier Mose, dass er sie zum Tod führt in dem Moment. Die Realität war aber, dass sie nicht kurz davor waren zu sterben. Wir lesen später im nächsten Kapitel bereits, dass sie noch Vieh hatten. Also ich denke, dass dieses Vieh wahrscheinlich noch einiges an Nahrung produziert hätte und sie noch lang nicht vor dem Tod standen. Milch und ich weiß nicht, ob die damals schon Käse zubereiten konnten, das Fleisch essen von den Viechern. Das Volk Israel dramatisierte ihre Lage, in der sie jetzt standen. Weiß nicht, wie das heute klingt. Keiner kommt mich besuchen. Immer muss ich für mich selbst sorgen, meine Meinung angehört. Andauernd bin ich das schwarze Schaf, meine Schmerzen, die sind unerträglich und nichts hilft. Ich bin arm dran und immer geht es den anderen besser. Man übertreibt die Gegenwart. Kennzeichen von so einem sündigen Murren sind, dass man die Vergangenheit verfälscht. Und die Gegenwart übertreibt. Und als drittes, man malt die Zukunft schwarz. Nochmal hier Vers 3. Dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Diese Aussichten, die scheinen ja mies zu sein. Und die Israeliten gehen sogar so weit zu meinen, sie werden an Hunger sterben. Alles wird schlechter. Es lohnt sich ja eh nicht mehr zu beten. Gott wird mir eh nicht mehr helfen. Für meine Zukunft sehe ich schwarz. Ja, an der Stelle, unzufrieden oder dankbar? Ein unzufriedenes Herz und dieses Gejammere ist keine Lappalie. Es ist Sünde gegen Gott und ein unzufriedenes Herz verbunden mit diesem schlechten Gemotze, rebelliert gegen die Tatsache, dass Gott gütig ist. Und wir können solches Gejammere und so eine Unzufriedenheit gut daran erkennen, dass wir die Vergangenheit verfälschen, die Gegenwart übertreiben und die Zukunft schwarz malen. Wie kommen wir los von so einer Unzufriedenheit? Wenn wir in 2. Mose Vers 17 die Geschichte von Israel weiterverfolgen, dann sind sie uns leider weiterhin kein gutes Beispiel. In den ersten Versen geht es weiter mit diesem Gemotze. Aber wir lesen in Psalm 78 doch auch irgendwie davon, dass Israel irgendwann Lehren daraus gezogen hat, etwas davon gelernt hat. Asaf beschreibt diesen Psalm am Anfang damit, dass er sagt, hey, ich berichte von den Ruhmestaten Gottes und von den Wundern, die er getan hat. Und dann heißt es in Vers 23 weiter, Psalm 78, Vers 23 bis 29. Und doch hat er den Wolken oben geboten und die Torflügel des Himmels geöffnet und hat Manna auf sie regnen lassen, dass sie es aßen und ihnen Himmelsgetreide gegeben. Ein jeder aß Brot der Starken, Speise sandte er ihnen bis zur Sättigung. Er ließ den Ostwind losbrechen am Himmel und trieb durch seine Stärke den Südwind herbei. Er ließ Fleisch auf sie regnen wie Staub und Vögel wie Sand der Meere und ließ sie mitten in sein Lager fallen, rings um seine Wohnungen. Da aßen sie und wurden sehr satt und was sie verlangten, brachte er ihnen. Gottes Versorgung ist ausreichend. Diese Tatsache, die stimmt uns dankbar. Israel hat das auch zumindest laut Asaf irgendwann verstanden und gelernt. Wir haben einen Gott, der uns ins Leben gerufen hat, der unser Leben erhält und der es auch zum Ende bringen wird. Ja, die Israeliten, die mussten lernen, die mussten durch die Wüste gehen, um zu lernen, dass sie abhängig sind von ihrem Gott. Gott ist mit unserem Leben auf Beziehung aus. Dankbarkeit ist ein Beziehungsbegriff. Es richtet sich immer an jemand. Er möchte, dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Die Israeliten, die sammelten jeden Tag nur so viel ein, wie sie für diesen einen Tag brauchten. Am sechsten Tag sammelten sie doppelt so viel ein, dass es für den Sabbat reichte. Gott versorgte für jeden Tag so viel, wie sie brauchten. So wie das Jesus selbst auch hier sagt und dieses Vertrauen anspricht, zum Beispiel in Matthäus 6, Vers 34. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Jesus bestätigt hier in dem Abschnitt, dass die Güte des Herrn kein Ende hat. Das Manna von damals ist ja so ein materielles Wunder gewesen. Aber es offenbart natürlich auch eine geistliche Dimension. Wir haben einen Gott, der versorgt, komme was wolle, zu der Zeit, wo Gott möchte. Und Jesus im Neuen Testament, der treibt es ja noch auf die Palme, der tut diese geistliche Dimension noch um ein Vielfaches erweitern, indem er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Johannes 6, Vers 48 bis 51. Johannes 6, 48 bis 51. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon isst und nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabkommt, gekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Lass des Motzen sein. Leg diese Unzufriedenheit ab, indem du anfängst, Gott zu danken, was er für dich in der Vergangenheit getan hat, was er jetzt in dem Moment gerade am Tun ist und welche Zukunft er für dich bereithält. Er hat dir lebendiges Brot zum Essen gegeben und du wirst leben in Ewigkeit. Das sind wunderbare Aussichten. Manchmal ist es gut, sich einen Moment hinzusitzen und innezuhalten und sich auf die Suche zu machen nach Dingen, für die man dankbar sein kann. Gerade dann, wenn so Unzufriedenheit aufkommt, wenn man dabei ist, schon fast in diese Falle wieder zu tappen und Gott anzuklagen. Und selbst wenn du da nichts findest, ist immer noch diese Tatsache da, dass Jesus das Brot deines Lebens sein möchte. Das dich geistlich gesehen für immer satt macht, der dein Leben erhält in Ewigkeit. Zufriedenheit ist meistens nur ein Danke weit entfernt. Für die Sünde der Unzufriedenheit und des Jammerns hat Gottes Wort ein Gegenmittel. 1. Thessaloniker 5, Vers 18. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ausprobiert habt, gerade in so Zeiten von der Unzufriedenheit, einfach anzufangen zu beten. Ich habe vor ein paar Wochen wieder so einen Moment gehabt, wo ich mal Ruhe hatte und dann hatte die Gedankenspirale angefangen, wo ich ja wieder alles schlecht geredet habe, wo sich so eine depressive Stimmung breit gemacht habe. Und dann hat mir Gottes Geist zum Glück den Gedanken des Dankens in meinen Kopf gegeben. Dann habe ich gesagt, ja okay, ich kann jetzt an der Situation gerade eh nichts ändern. Jesus, ich möchte einfach Danke sagen. Dann habe ich angefangen, für alles, was mir so in Sinn kam, zu danken. Und dann ist das Wunderbare passiert, dass dieser Friede wieder Einzug gehalten hat, den ich von Gott schon kenne, den ich nicht erklären kann, den die Welt mir nicht bieten kann, den es nur bei Gott gibt. Und ich konnte durch diesen Tag wieder zuversichtlich gehen. Ich möchte dich einladen, das auszuprobieren. Es lohnt sich. Gottes Wort ermutigt uns zum Danken. Unzufriedenheit und Motzen führt zur Sünde. Danke sagen für das, was man hat, vor allem das, was Jesus uns im Großen geschenkt hat, führt zur Zufriedenheit und, wie es Jesus ja auch sagt, erfüllt den Willen Gottes. Ich möchte beten. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du für mich und für uns alle hier dieses Brot vom Leben bist. Und zwar im geistlichen Sinn ein Brot, das uns sättigt, das unsere innersten Bedürfnisse satt macht. Wir haben einen Ort, wo wir zu Hause sein können mit dir. Danke dafür. Ich möchte Danke sagen, dass wir Geborgenheit erleben dürfen, Annahme haben bei dir, in einer Beziehung sein dürfen. Danke, dass du uns in eine große Freiheit stellst damit. Danke, dass wir ja fest werden dürfen im Glauben durch dein Wort. Danke, dass wir ja auch gestärkt werden dürfen in unserer Reife, indem du uns immer wieder auf Wege des Lernens schickst, so Wüstenzeiten, wo wir neu lernen dürfen, dir zu vertrauen. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du uns davor bewahrst, unzufrieden zu werden und zu jammern, zu murren, zu motzen. Wir wollen das nicht. Wir wollen stattdessen dankbar sein. Und ich bitte dich, dass du deinen Geist dazu gibst, der uns hilft, das zu tun, was deinem Willen entspricht. dankbar zu sein. Amen.